Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Wir treffen uns hier per zu einem Not-Podcast am Montag. Oder sollten wir lieber sagen Luxus-Podcast aus deutscher Basketball-Sicht. Um eine Viertelstunde, Luxus. 20 Minuten über das Play-In-Spiel des FC Bayern Basketball, das anstehende, gegen Roter Stern Belgrad zu sprechen. Es ist tatsächlich jetzt das 9-10 Matchup. Sie haben ein Heimspiel, müssten dann ein Auswärtsspiel gewinnen, um es tatsächlich in die Playoffs zu schaffen. Aber wir wollen erstmal bei diesem ersten Aufeinandertreffen bleiben.
Wir wollen erstmal hören, wo du bist. Basti, bitte erzähl den Leuten, wo du bist.
Ich bin auf dem Parkplatz des Europa-Parks in Rust.
Und ich höre ständig immer so ein ganz leichtes Das hat mich so ein bisschen an Rollercoaster Tycoon, das Computerspiel, erinnert. Aber
ja, weniger Tote hier bisher als bei meinem durchschnittlichen Playthrough von Rollercoaster Tycoon. Ich stehe direkt unter der Silverstar. Das ist ja das Coole am Europapark, dass man hier auf dem Parkplatz tatsächlich unter der Achterbahn steht. Es rasen immer wieder Leute auf mich zu. Und so rasant, Peer, wird dann wohl auch das Spiel morgen. Wir haben zwei... ich will nicht sagen wertlose Spiele in der Vorbereitung gesehen zwischen diesen beiden Teams, aber schon zu einem großen Teil für die Analyse nicht mehr wirklich von allergrößter Bedeutung, weil es in beiden Spielen der gleiche Spielverlauf war, nur in umgekehrte Richtungen. Ne? Deutlicher Blowout, Roter Stern im ersten Spiel, deutlicher Blowout, die Bayern im zweiten Spiel. Beide rennen irgendwie mit einem Viertel so davon. Wie viel, wenn überhaupt, können wir Erkenntnisse von den beiden Regular-Season-Aufeinandertreffen mitnehmen?
Also vor dem zweiten Spiel, was ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Spiel war, zu der damaligen Tabellenkonstellation, war nach viel Vorarbeit von mir und Eintauchen ins allererste Spiel eigentlich klar, Roter Stern ist kein gutes Matchup für den FC Bayern Basketball. Ich fand einfach gerade diese Lineups, wenn sie groß spielen mit Cody Miller-McIntyre auf 1 und Kalinic manchmal sogar auf 2 und dann einfach so physisch sind, am Brett dominieren und einfach Länge auf allen Positionen haben, dachte ich, das ist nicht das, was München sehen will mit ihren Lineups um Andy Obst, Shabazz Napier und Edwards. Und dann gewinnt München dieses zweite Spiel, wo ich mir sehr sicher war, dass sie das verlieren würden, souveränst. Und trotzdem gehe ich da raus und denke, das war so ein Saisonstretch, wo mir Roter Stern generell nicht gefallen hat. Sie haben kurz davor gegen Maccabi das wahrscheinlich ihr schlechtes Saisonspiel gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, aus Roter Stern-Sicht war dieses München-Spiel wahrscheinlich das zweitschlechteste der Saison. Grundsätzlich sagt mir meine Basketball-Ratio immer noch, an einem neutralen Ort ist für mich Roter Stern leicht favorisiert. Jetzt im SAP-Garten ist es tatsächlich für mich einfach auf Messerschneide.
Wir müssen natürlich, bevor wir in Matchups und Matchpläne und so weiter gehen, erstmal auf die Personalsituation gucken bei den beiden Teams. Joel Bolomboy ist ein großes Mysterium, seit Mitte März ungefähr raus. Er sollte circa 3 Wochen fehlen, was ihn jetzt wieder zurück ins Line-Up versetzen würde. Ob er dann spielt nach einer Fußverstauchung und wie fit ist die Frage. Außerdem Theodosic, John Brown, sehr, sehr wichtig. Personale, die fehlen oder möglicherweise fehlen. Aber lass uns mal bei Joel Bolomboy bleiben, weil Bolomboy ist der Mann, der dieses Team gerade defensiv auf eine Art und Weise ankert, die Roter Stern in der regulären Saison eigentlich nicht ersetzt bekommen hat.
Ja, es gab, wenn du die Statistiken anguckst, es gibt eine Mannschaft mit Bolomboy und es gibt eine Mannschaft ohne Bolomboy und die wären ziemlich weit voneinander entfernt in der Tabelle. Und Petrušev für mich einer der positiven Geschichten und trotzdem hast du mit ihm immer wieder eine Angriffsfläche defensiv, die Mannschaften quasi als Hauptquelle, als Hauptnahrungsquelle für ihre Offensive sich heraussuchen. Er wird immer wieder in Switches gebracht, er wird in Pick-and-Roll-Situationen gebracht. Auch wenn ich phasenweise finde, dass er das besser macht, Bolomboy ist derjenige, der beide Welten vereint, hat sogar ab und zu den Dreier im Gepäck, ist wirklich defensiv. Für mich gar nicht so krass sichtbar, aber laut der Zahlen unfassbar wichtig. Und das wird ein wichtiges Ding. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht spielt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er wirklich in der normalen Verfassung sich schon befindet.
Ja, Ioannis Vairopoulos, Go-To, Defensivstrategie ist einfach switchen, radikales Switchen an allen Positionen, und da ist Bolomboy natürlich entscheidend dafür, denn es gibt einen massiven Unterschied, speziell jetzt, wenn John Brown tatsächlich auch abwesend sein sollte, hatte Probleme mit dem Rücken, das kann sich ja auch mal ein bisschen länger ziehen. John Brown dann gerne der, den, wenn man so möchte, so eine Art Smallball-Fünfer gespielt hat, auch mit dem Switching-Scheme eher möglich, mit Petrusev auf der 5, eigentlich nicht wirklich denkbar, gerade gegen die Guards der Bayern. Also du möchtest aus roter Sternsicht defensiv kein Mismatch draußen an der Dreierlinie Carson Edwards gegen Filip Petrušev sehen.
Nee, bin ich voll bei dir. Natürlich wird auch da voller Fokus auf Edwards sein, defensiv. Und gegen Petrušev wird Edwards definitiv seine Dreier los. Es gibt kaum Spieler, die ihn zumindest am Wurf verhindern können. Aber da kriegt Edwards alles, was er will. Da kommt er in die Zone. Trotzdem für mich roter Stern, eine Mannschaft, die viele Spieler hat, die sehr, sehr clever darin sind, Räume eng zu machen. Also es ist dann natürlich das initiale Matchup, was von Edwards sehr gut geschlagen werden kann. Aber gerade diese Davidovac, Kalinic, das sind Spieler, die haben eine gute Größe und können sehr unangenehm darin sein, mitzuhelfen und dann das Leben für jemanden wie Edwards tatsächlich dann auch schwieriger zu machen. Aber ja, an der Spitze der Verteidigung ist Petrušev nicht das, was du brauchst.
Wir haben auf jeden Fall zwei Teams der absoluten Extreme hier. Die Bayern, eine der besten Offensivmannschaften, mit die schlechteste Defensivmannschaft in der Liga. Auf der anderen Seite Roter Stern Belgrad, schwache Offense, gerade in der Rückrunde, fantastische Defense, die beste Defensive in der Rückrundentabelle. Das liegt natürlich, wie wir schon besprochen haben, auch zu großen Teilen daran, dass Joel Bolomboy dann wieder fit wurde, jetzt wieder gefehlt hat. Zuletzt, du hast Nikola Kalinic schon angesprochen, und ich glaube, das wird schon mal ein großer Punkt sein, an dem Roter Stern attackiert. Ich denke, wir werden viele Post-Ups sehen tatsächlich. Roter Stern läuft überdurchschnittlich viele Post-Up-Possessions, die zweitmeisten in der Euroleague, und vieles davon geht über Kalinic, und du hast dann in vielen Bayern-Lineups halt immer einen oder vielleicht sogar zwei oder manchmal sogar drei, wenn Napier, Obst und Carson Edwards tatsächlich nochmal zusammen auf dem Parkett stehen sollten in so einem Spiel, die du da fantastisch attackieren kannst, die Defensive in Rotation bringen kannst. Wenn du jetzt für ein solches Spiel schemst, hast du natürlich auch andere Möglichkeiten. Ist das was du vor Beginn an wegnehmen würdest? Würdest du versuchen, alles zulassen, nur nicht diese Entry-Pässe, nicht Kalinic da Schaden machen lassen, diese Post-Ups nicht zulassen, die Roter Stern so gerne mag? Oder würdest du es anders angehen?
Also das Horrorszenario, oder ich sag mal so, das Positive ist ja, dass München gerade in so ein Messer schon gelaufen ist mit Nigel Hayes-Davis und der quasi das Spiel fast bestimmt hat in den ersten 15 Minuten, in dem München keinen Verteidiger hatte, bis auf Booker, der hat so ein bisschen seine Kreise einengen können, aber genau das war's. Also 4, 5, 6 Possessions hintereinander, bald zu Hayes-Davis gegen Giffey oder gegen wen auch immer. Und dann das Gefährliche eben, die ersten Offensive waren es dann der Kickout-Dreier. Und es war nicht Hayes-Davis, der selber abgeschlossen hat, sondern der Ball wurde in den Post bewegt, um dass die Defensive kollabiert, und daraus wurde das offensive Spiel entwickelt bei Fenerbahce. Deswegen hat zumindest, oder sollten die Sinne da geschärft sein. Wenn dir sowas passiert und es ist so eklatant, dann gehst du natürlich nochmal in die Video-Sessions durch, die wenige Trainingszeit, die du gerade bei diesem Horrorprogramm von München hast, war das sicherlich das Hauptthema. Das heißt, du bist darauf vorbereitet. Und genau das, was passiert ist gegen Fenerbahce, darf nicht passieren, aus meiner Sicht. Es darf keine Dreier für Kanan geben. Es darf keine Dreier für Petrušev geben. Es darf nicht das Spiel entwickeln, dass sich mehrere Köche da sind. Ich würde nicht überreagieren erstmal, auch da wieder über die ausgestreckten Arme von einem Lucic oder von einem Giffey, würde ich auch mit den Kalinic-Post-Ups tatsächlich erstmal leben und gucken, wohin das Spiel geht. Aber nicht als Dosenöffner für den Rest der Weiß-Roten.
Ja. Du hast gleichzeitig bei Roter Stern mit diesem Switching-Scheme speziell, die Frage ist, ob sie in dem überhaupt spielen. Also Vairopoulos dann durchaus schon auch mit der Angewohnheit, wenn Petrušev auf der 5 spielt, eher Drop-Defense zu spielen. gegen Drop Defense mit Petrušev auf der 5, dann muss es einfach heißen Napier, Edwards, Nick Weiler-Babb, Fragezeichen, grünes Licht. Bei jedem Screen grünes Licht, sobald du irgendeine Form vom Platz bekommst.
Plus, du hast für mich noch die Maccabi-Minuten im Coaching-Staff von Roter Stern, in dem München sehr, sehr schlecht daran aussah, gerade im vierten Viertel, ein aggressives Doppeln von Edwards zu bestrafen. Also das kann dir natürlich, die sind so ein bisschen überrumpelt worden. Wir erinnern uns, dieses dritte Viertel war dieses magische Viertel von Edwards. Und dann war er kurz draußen. Die München haben den offensiven Faden verloren. Dann kommt er zurück. Und ab dann wird er gedoppelt. Nicht nur in den Pick-and-Roll-Situationen, sondern überall. Und sie haben nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwie schnell den logischen Pass zu finden und haben da nicht gut ausgesehen. Das heißt, sollte Sviropoulos auch den Pfad des Switchens verlassen, glaube ich schon auch, dass er erstmal Edwards da auch testen wird und zwei Mann am Ball behalten wird, bevor er in eine klassische Drop oder ich glaube nicht, dass er das Risiko eingeht, mit einer klassischen Drop Edwards erstmal 2, 3 aus dem Dribbling zu geben. Das kann ich mir schwer vorstellen.
Dementsprechend irgendein Blick für dich auf ein besonderes Bayern-Lineup. Ist es dann vielleicht auch dieses 3-Guard-Lineup mal mit Napier, vielleicht nicht mit Napier, Edwards, Obst, weil du dann ein bisschen zu wenig Playmaking hast, aber mit Napier, Nick Weiler-Babb, Carson Edwards, dass die Lösung sein muss, dann 4 gegen 3 auszuspielen, Carson Edwards dazu zu bringen, den Ball schnell loszuwerden und dann dahinter eben 2 Creator zu haben? Oder würdest du lieber in so einer Situation dann mit großen Spielern als Outlet spielen?
Ich glaube, dass du wahrscheinlich auch überleben kannst, kleiner zu spielen. Das ist jetzt so ein bisschen spekulativ, weil wir einfach nicht wissen, was auf den großen Positionen bei Roter Stern wirklich dann spielbar ist, wer gesund ist und wer nicht. Aber tendenziell glaube ich, dass es dann eben auch mal ein Lineup ist mit Vogtmann, der eben der nächste logische Pass sein kann oder sowieso ein guter Passer, weil es ist ja nicht unbedingt immer aus dem Doppeln direkt der Erste, sondern es ist vielleicht auch mal ein zweiter guter logischer Pass und dann mit Vogtmann. Und wenn du dann so Giffey Lucic auf 3 und 4 hast, dann hast du immer noch ein bisschen Size, um zu rebounden. Du hast immer noch eine gewisse Länge, du bist nicht super klein, aber hast dann wirklich sehr, sehr clevere, erstmal Passer auf dem Feld und du hast mit Nils Giffey dann den prozentualen besten Werfer der Euroleague aktuell mit fast 60% auf dem Feld. Du hast dann mit Bajlucic aktuell jemanden, der wackelt, zumindest von der Dreierlinie, aber das wäre so, glaube ich, das Lineup, was ich gehen würde. Edwards, Nick Weiler-Babb dazu und dann diese Dreier-Vierer-Achse, wo nie klar ist, wer welche Position spielt. Und vielleicht dann Vogtmann oder Booker auf der 5.
Die Lineups mit Devin Booker sind wahnsinnig abgestürzt seit seiner Rückkehr. Er sieht auch physisch nicht ganz aus wie der Devin Booker, den wir vor der Verletzung gesehen haben. Gleichzeitig waren die Lineups mit Elias Harris auf der 5 im Prinzip die deckungsgleichen, nur Devin Booker ersetzt durch Elias Harris. Super gut gegen Ende der Saison, sind es natürlich wieder zurückgegangen, seit der Rückkehr von Booker. Ich muss hier nochmal im Boxscore nachschauen. Es waren zuletzt für Harris 5 Minuten, jetzt gegen Fenerbahce, gut auch in einem Spiel, wo der Spielstand natürlich ein bisschen wacky war von Zeit zu Zeit, wo man gar nicht mehr wusste. Es gab eine Onural B-Team-Sichtung. Ich habe dir geschrieben, weil ich dachte, mein Fernseher funktioniert nicht mehr. Ist es dann vielleicht, wir haben gestern hatten wir das Spiel der Golden State Warriors gegen die LA Clippers und das hat mich auf die Idee gebracht, ne? Jonathan Kuminga bei den Warriors, immer wieder kritisiert, wichtiger Rotationsspieler während der regulären Saison, geht auch viele Minuten, in so einem Spiel plötzlich nicht dabei, auch weil er lange verletzt war, nicht wirklich fit ist. Wenn die Lineups mit Devin Booker nicht funktionieren und die Lineups mit Elias Harris vorher so gut funktioniert haben, kann man so ballsy überhaupt sein als Coach? Möchte man das überhaupt sein? Ich glaube nicht, dass Gordon Herbert einer ist, der es machen würde. Aber könnte man aus seiner Sicht so ballsy sein, zu sagen, weißt du was, Devin, für dieses Spiel setzen wir auf das, was die letzten Wochen gut funktioniert hat?
Ja, ich glaube zumindest, dass der Blick zur Bank und dann mal das Wechselanzeichen früher kommen würde als normalerweise. Das definitiv. Das ist, glaube ich, ich halte bei den FC Bayern München für eine sehr gesunde Mannschaft, wo du nicht das Gefühl haben musst, du trittst irgendjemand auf die Füße oder du verlierst Devin Booker für eine etwaige Playoff-Serie im Anschluss. Das wird einfach tatsächlich Read and React sein vom Trainer. Und für mich war es gar nicht so sehr physisch bei Booker, für mich war es so ein bisschen Entscheidungsverhalten, Reaktionsschnelligkeit, Sicherheit, wenn er in diesen kleinen Pockets den Ball bekommt, wie schnell er den Ball verarbeitet und so. Und ich bin recht zuversichtlich, dass das einfach wieder mit dem nächsten Spiel nochmal besser geworden ist. Aber ansonsten sind die zwei großen Punkte für mich, für die Münchner, ist Frische. Das ist das, was so banal ist, aber was wirklich auffällig war, wie grausam sie da aufgestellt waren in dem Spiel. In dem vermeintlichen, schon irgendwie so super entscheidenden Spiel gegen Fenerbahce. Sahen müde aus, sahen platt aus. Roter Stern am Wochenende, diesem Wochenende, also spielfrei, kein Spiel für sie. Und München versucht sich da jetzt irgendwie auch schon dem Spieltag davor in der BBL irgendwie da durchzumogeln. Mal setzen Spieler aus, mal setzen Spieler nicht aus. Nicola Bepp, dann musste doch 25 Minuten gehen anscheinend in einem Spiel, direkt vor dem Fenerbahce-Spiel, hat sich dann auch die Schulter verletzt. Da ist jetzt nicht ganz klar, glaube ich, was da sein Status ist. Sah da nicht gut aus gegen Fenerbahce. Also das ist, glaube ich, sowas, was schwer nachzuvollziehen ist. Ich habe auch mal mit Coach Leibenhardt da länger drüber gesprochen. Für mich ist eine zweistündige Trainingseinheit ist weniger anstrengend, als ein Spiel zu machen und da 10 Minuten zu spielen. Und das hört sich ja erstmal seltsam an. Aber es ist ein Game, durch ein Game Day zu gehen, das zieht dir einfach mega viel Energie. Also erstmal, du wärmst deinen Körper mehrfach am Tag auf. Das heißt, du hast einen Shootaround, wo du schon richtig anschwitzt. Dann machst du eine Stunde richtiges Warm-up, da schwitzt du nochmal an. Im Zweifel sitzt du dann nochmal auf der Bank lange, eine halbe Stunde, und gehst dann nochmal in so einen Schockzustand, in dem du aufs Feld kommst und richtig hart arbeitest. Und du hast diese mentale Komponente, die ich Leuten, die nicht professionell Sport getrieben haben, immer nur erklären kann mit, wie müde du warst, wenn du eine zweistündige Klausur geschrieben hast in der Schule, im Gegensatz dazu, wenn du 6 Stunden ganz normal in der Schule saßt. Und du kommst nach Hause, weil du warst vorher angespannt, du warst hochkonzentriert, und es entlädt sich einfach was und du kommst nach Hause und du bist fix und fertig. Aber am Ende von außen saßt du da und hast 2 Stunden geschrieben. Und das ist beim Spiel ganz genauso. Deswegen hoffe ich, dass München das irgendwie hinkriegt, trotz der Spiele und Oldenburg und weiß der Geier irgendwie, dass sie erstmal eine Mannschaft haben, die sich richtig spritzig und gallig fühlt. Und das Zweite, was sie machen müssen, sie müssen auf jeden Fall, die Brust muss breiter sein, und sie müssen territorialer sein, als sie das gewesen sind gegen Fenerbahce. Unser Produzent Thomas war dabei, einer meiner Tiefpunkte dieser Euroleague-Saison und für mich auch dann wirklich ein ganz schlimmes Zeichen für die Münchner. Ich habe Thomas in der Halle gesehen, das erste Mal dieses Jahr war er beim Spiel. Es ist ungefähr 1,5 Stunden vorm Spiel oder 1 Stunde vor Spielbeginn und ich setze mich zu Thomas und wir quatschen kurz. Und dann folgendes, das Fenerbahce-Maskottchen läuft durch die Halle. Dieser Vogel, dieser Tweety-Vogel. Das ist erstmal eine Sache für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, wenn das Spiel bei Roter Stern wäre, dass Bernie Bärchen vom FC Bayern München durch die Halle laufen dürfte überhaupt. Und dann sitzen wir da und wir denken schon so, hä, was macht das Maskottchen? Seit wann laden wir fremde Maskottchen ein bei so einem übertrieben wichtigen Spiel? Dann fängt das Maskottchen an, Stadionhefte zu verteilen. Also es geht ein Fenerbahce Vogel durch die Münchner, durch den SAP-Garten und legt einfach so Hefte auf die Stühle. Und ich bin so, ich halte es nicht mit den Münchnern, das ist mir völlig, ich bin für deutsche Mannschaften, aber ich war das erste Mal in meinem Leben, habe ich sowas verspürt, dass ich sagte so,
das kannst du, du weißt,
Leute, was macht ihr hier? So, nimm mal deine scheiß Hefte hier weg. So, was ist was mit euch?
Doch?
Und der kommt an mir vorbei und ich bin froh, ich bin nicht froh, dass Thomas es erlebt hat, aber Thomas, zeig uns mal zumindest dein Gesicht. Dieser Vogel merkt, dass ich rummoser, dass er seine scheiß Zeitungen hier nicht hinlegen soll. Und was macht der Thomas? Der Vogel kommt zu mir und schnipst mir gegen die Nase.
Wow.
Ich wurde von einem fucking Plüschvogel gebullied und ich wusste aber, München wird dieses Spiel hauchlos verlieren. Wenn du einen Vogel reinlässt und der seine Stadionhefte verteilt und dann noch eurem wohlgesonnenen Euroleague-Experten gegen die Nase schnippst und einfach weißt, es bleibt ohne Konsequenzen, dann weißt du, der SAP-Garten ist zwar magisch, aber er ist noch nicht die Festung. Und ich weiß nicht, ob Roter Stern überhaupt ein Maskottchen hat, ich glaube nicht, aber da muss anders aufgetreten werden. Da muss was anderes ausgestrahlt werden. Aus jeder Pore, jedes Münchners, in der Organisation und im Fanblock.
Das ist exakt das Level an Euroleague-Analyse, für das ich gekommen bin. und für das alle unsere Zuhörer da sind. Das ist fantastisch. Blick auf die Maskottchen. Dringendes Thema für die kommenden Wochen. Noch nie habe ich mir Gedanken gemacht über das Maskottchen-Matchup der Euroleague. Ich werde ab jetzt an nichts anderes mehr denken. Und ich glaube, wir müssen nochmal in die Analyse. Vielleicht nehmen wir den Podcast einfach auch nochmal neu auf. Ich glaube, das ist jetzt mal unser Not-Update zu diesem Play-In-Spiel. Wir haben natürlich auch noch das andere Play-In-Spiel Paris gegen Real. Da hat beide Spiele Real Madrid gewonnen. Das letzte am vorletzten Euroleague-Spieltag knapp. Das erste in der Hinrunde deutlich. Für mich ziemlich klare Sache. Klare Sache, um ehrlich zu sein, ist Real. Und dann würden wir hoffen, aus deutscher Sicht, auf ein Aufeinandertreffen des FC Bayern Basketball gegen Paris im Spiel um den letzten Playoff-Platz?
Das würde ich auf jeden Fall mit Kusshand nehmen, ja. Aber wie
ich weiß nicht, ob Paris Maskottchen.
Wir haben alle Angst. Ja, nee, auf keinen Fall. Wir haben alle Angst einfach vor diesem Realschreck, dass sie es wirklich tun, ob dieser völlig unsympathischen Saison dieses Jahr und vielen, vielen grausamen Leistungen. Und trotzdem geht irgendwie so ein Angstgespenst in Weiß durch die Euroleague, dass sie wieder da sein werden, wenn es drum geht.
Das Ganze gibt alles live bei Magenta Sport. Wir melden uns diese Woche auch noch mit einem Podcast in Normallänge. Das war jetzt nur eben schon mal das kleine Update zu dem Spiel des FC Bayern Basketball. Da wollten wir uns nochmal vorher melden. Kann ja sein, dass die Saison dann da zu Ende ist. Und das gegen Roter Stern, ja, wir haben es ja besprochen. Was passiert, ist tatsächlich ziemlich unabsehbar. Das Ganze dann morgen, Dienstag, ab 20 Uhr, München gegen Belgrad mit Benny Zander, Per Günther, Tobi Warnschaffe. Und dann eine Stunde später oder 45 Minuten später geht die Sendung los. Real Madrid gegen Paris Basketball, ebenfalls live bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören beim Update und wir hören uns dann Mittwoch wieder, Per.
Hade. Was für ein Basketballabend morgen Abend, ey. Das gibt's doch nicht, Mann.